Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge halb10.fm. Diese Folge trägt den Titel Das neue Informationszeitalter zwischen Wahrheit, Fake News und Verschwörung. Wir sprechen heute über Verschwörungsideologien. Woher kommen sie? Wer glaubt eigentlich daran? Was ist ihr Potenzial? Und wir sprechen speziell über Querdenken. Also eine Folge vielleicht für alle Menschen, die Weihnachten potenziell mit jemandem verbringen, der neuerdings bei Querdenken mitläuft oder in Zukunft mitlaufen könnte. Und für alle, die sich für die Fragen und Nöte rund um diese Bewegung interessieren. Ich bin Franzi, hi. Und mit mir dabei ist Tamara. Tamara ist Co-Moderatorin bei halb10 FM und jetzt neuerdings eben und das erste Mal heute dabei. Hallo Tamara, magst du dich kurz mit einem Satz vorstellen?
Hallo, ich bin eine freie Journalistin, schreibe für ein paar Zeitschriften und habe Germanistik abgeschlossen, also PhD in Chicago.
Danke dir. Tamara werdet ihr insofern ab jetzt öfter hören. Und wir haben zwei fantastische Gäste. Das ist zum einen Jan Skutlarek. Jan ist Sozialphilosoph und Autor, gerüchteweise auch Meme-König. Und er hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Wahrheit und Verschwörung, kennt sich insofern mit allem Grundsätzlichen zu Verschwörungsideologien aus. Hallo Jan.
Hi.
Und wir sprechen mit Paul Gäbler. Paul Gäbler ist Journalist und Podcaster, recherchiert zu Querdenken, ist auf den Demos dabei, dokumentiert die, kann insofern aus nächster Nähe berichten, was diese Bewegung eigentlich ist, wie sie sich zusammensetzt, wie sie sich verhält. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
Guten Abend.
Und eine letzte Ankündigung. In der Mitte der Folge ungefähr findet ihr wieder eine Werbung, ein kleines Schmankerl vom Jacobin Magazin, dazu später. Paul, vielleicht beginnen wir mit dir. Wann bist du eigentlich das erste Mal auf Querdenken aufmerksam geworden und was waren da deine ersten Gedanken? Erinnerst du dich noch?
Na, Querdenken heißt die Bewegung ja erst relativ neu eigentlich erst oder zumindest jetzt so seit ein paar Monaten. Also angefangen hat das für mich persönlich oder generell diese ganze Recherche tatsächlich mit auch so ein paar familiären Ereignissen, wo man dann merkt, okay, hier passiert jetzt irgendwie gerade was, hier müsste man echt mal angucken, was da gerade so los ist. Und dann bin ich persönlich dann am 9. Mai 2020 auf dem Alex gewesen und hatte mir eigentlich nur durch Zufall an diesem Tag eine Kamera gekauft und stand dann irgendwie auf dem Alex rum und hatte die zum ersten Mal dabei und habe so ein bisschen rumgeknipst. Und habe diese Bewegung damals noch als ziemlich, fast noch wilder eigentlich so als heutzutage auf den Demos. Also einfach so vollkommen quer, so kommen Strömungen letztendlich auf einmal zusammen, wo man immer so denkt, das funktioniert nicht. Und dann gab es tatsächlich dort so ein Ereignis, was sich so eingebrannt hat. Da hatten sich so ein paar von den Aktivistinnen und Aktivisten auf diesen Brunnen am Alexanderplatz gestellt, sind auf diese Stufen da hochgeklettert. Und da habe ich erst gesehen, wie so ein Klischee-Hippie so ein Schild in die Höhe hält, wo Gates noch draufsteht, also so ein klassischer Verschwörungsmove dort. Und dann kamen nach und nach so mehrere Leute, wo ich jetzt mal sage, eher so ein bisschen rechtes Spektrum da hoch, haben ihre Deutschlandflaggen geschwenkt. Und der Hippie fand das erst nicht so cool, hat man deutlich gesehen, dass er erstmal Ablehnung war, dann da irgendwie so hingegangen ist und auch schon mit denen gequatscht hat und die ihm irgendwann einfach die Deutschlandfahne in die Hand drücken und so, okay, na gut, machen wir hier mal so mit. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass so eine Symbiose da entsteht bei so Gruppierungen, wo ich eigentlich immer angenommen habe, die ständen sich jetzt völlig konträr gegenüber. Und das war dann so ein bisschen der Grund, da irgendwie am Ball zu bleiben. Also spätestens, als ich dann gemerkt habe, das wären jetzt tendenziell nicht weniger, sondern eher mehr. Ich fürchte auch, dass jetzt so die neuen Pandemieentwicklungen wahrscheinlich auch eher dazu führen werden, dass da noch ein paar mehr Leute radikalisiert werden. Also es ist jetzt so ein halb Hass, halb Liebesthema geworden, so ein bisschen. Aber ich bleib da weiterhin gerne dran, weil ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, das schwimmt bei vielen noch leicht unterm Radar.
Und dann Jan, an dich praktisch die parallele Frage, wie bist du auf Verschwörungen, Verschwörungsideologien, Verschwörungsdenken aufmerksam geworden und warum hast du das für dich zum Thema gemacht?
Ja, freut mich, dass du mich nach Querdenken fragst, weil so eine spektakuläre Anekdote habe ich gar nicht zu bieten, ehrlich gesagt. Also Verschwörungsdenken allgemein war für mich interessant, weil ich aus der Sozialphilosophie komme, also eigentlich mich interessiere für, ja, wie Menschen zu einer Gemeinschaft, zu einer Gesellschaft werden. Also dass das der Schritt vom Ich zum Wir ist sozusagen mein Thema, also auch von der Promotion her und so, also akademisch, aber auch mein Buch zuvor, da ging es um Meinungsfreiheit, aber auch so Hate Speech und auch schon ein bisschen Populismus und so. Und schlussendlich war es dann, glaube ich, auch die populistische Schiene eher, also das, was man jetzt Trumpismus ja sogar schon nennt, aber vor ein paar Jahren noch nicht. Und dann diese Auflösungserscheinungen zwischen eben, ja, was ist wahr, was ist Spekulation, also alternative Fakten und diese ganzen Worte, das Postfaktische oder Antifaktische, wie ich es nenne, das, was alles so reingekrochen ist in unseren Alltag, in den politischen Alltag, aber auch in die Wahrnehmung. Und ja, dass man sich einfach gegenseitig auch als ein Donald Trump, also hätte man uns allen vor ein paar Jahren gesagt, dass er sich nach einer verlorenen präsidentiellen Wahl dahin stellt und eine Siegesrede hält einen Monat später und sagt, eigentlich hat mich gewonnen, aber alle anderen haben das, ne, das ist halt Betrug, dann passt das jetzt sehr gut als Klimax von so einer Geschichte, aber ja, meine Anfänge waren dann eher in dem Bereich Populismus und ja, in diesem Wahrheitsverlust, der sich darin zeigt.
Tamara, jetzt bist du gerade weg, insofern schließe ich mal direkt an. Lasst uns vielleicht mal ein wenig eintauchen tatsächlich in die grundsätzlichen Dinge, was Verschwörungsideologien eigentlich sind, wie Menschen dazu kommen, daran zu glauben und was sie eben so gefährlich macht. Weil wir häufig ja über das Symptom jetzt Querdenken sprechen, aber Verschwörungsideologien ja jetzt nicht neu sind und es sie immer wieder gibt und eigentlich immer wieder dann von Neuem debattiert wird, was da eigentlich die Mechanismen sind und wo wir da eigentlich reagieren müssten und vor allem wie. Jan, in deinem Buch schlüsselst du ja von Grund auf praktisch auf, was da die wesentlichen Funktionsweisen sind, was Menschen anfällig macht und so weiter. Lass uns mal beginnen grundsätzlich mit dem, wie man Verschwörungsideologien eigentlich definieren würde. Wo hört praktisch eine abstruse Erzählung auf und wo wird es eine Verschwörungsideologie? Wo hört Zweifeln auf und ab wann ist es eine Verschwörung? Kann man das so ungefähr definieren?
Ja, nicht so ganz einfach oder wenige Worte, ich kann es gerne versuchen, aber natürlich ist das Buchthema und das ist etwas, was man auf wirklich viele Seiten mitfüllen kann. Klar, was ist Wahrheit? Klar, was ist Spekulation? Was sind Fakten und so weiter? Ich denke, also es kommt natürlich darauf an, wen du fragst. Ne? Was eine Verschwörungstheorie, denke ich, kann man alltagssprachlich sagen, sonst kann man auch Verschwörungserzählung sagen. Verschwörungsideologie finde ich auch ein richtiges Wort. Was das schlussendlich ausmacht und was die wesentlichen Merkmale sind, also wenn du mich fragst, ist wichtig, dass wir haben jemanden, der eine Art große Lüge vermutet, also eine große Täuschung, ein großes geplantes Täuschungsmanöver. Also wir haben eine geheime Wahrheit, werden aber über diese geheime Wahrheit hinweg getäuscht oder belogen und die Dinge sind anders, als sie scheinen. Das ist erstmal ein wichtiges Element. Und dann, dass das Ganze auch bedrohlich ist. Also diese geheime Wahrheit, es geht immer. Also ne, ist immer 5 vor 12 oder gleich eine Minute vor 12, immer Weltuntergang, immer, weiß ich nicht, will einen die Regierung vergiften oder eigentlich bald versklaven oder mit Apps die Sicherheit nehmen oder ne, man ist auch kurz vor Diktatur natürlich immer, nur die körperliche Unversehrtheit steht immer auch auf dem Spiel. Und wenn es um ganz große Makrobedrohungen geht, um ganz große Makrolügen geht, dann haben wir auch immer so eine als mächtig imaginierte Gruppe, die halt als Akteure aus dem Hintergrund das Ganze inszenieren und eben bedrohen. Und wer das dann genau ist, ne, ob das nämlich Globalisten sind vermeintlich, ne, in Anführungsstrichen, oder ob das jetzt Bill Gates und seine Crew sind oder Frau Merkel oder Drosten mit dem Boot, das ist immer perspektivisch. Ich denke, das sind die wichtigen Faktoren. Also, dass man eine Bedrohung hat und eine Lüge hat und als mächtig geglaubte Menschen, die nichts Gutes im Schilde führen und anderen an den Kragen wollen.
Jan, vorhin war dein Ton noch völlig glatt, jetzt wackelt er ein bisschen. Vielleicht kriegst du das zwischendurch gefixt, dass es im Zweifel auch verständlich ist, noch was du sagst, oder verständlich her. Das nur als Zwischenhinweis.
Jan, du hast auf Trumpismus hingewiesen, wenn ich dich richtig gehört habe bei dem ersten Mal. Und als Amerikanerin muss ich dich jetzt fragen, inwiefern lässt sich Querdenken nur auf einen deutschen Kontext beschränken? Weil es gibt ja Parallele, zum Beispiel die QAnon-Anhänger in Amerika, die glauben, dass der Deep State bzw. die US-Nachrichtendienste zusammen mit China und George Soros Corona als Vorwand für die weitere Einschränkung von ihren Freiheiten nutzen. Und ich merke auch in sämtlichen Facebook-Gruppen, dass der Trump in Deutschland einen Ruf genießt, der mich überrascht. Wie würdest du sozusagen diese historischen Bezüge zu deinem philosophischen Standpunkt oder gibt es von den philosophischen Kategorien auch Raum für eine geschichtliche so Überlagerung von diesen verschiedenen Theorien?
Also ich denke, dass sich viel internationalisiert und dass es ein Fehler wäre, das Ganze isoliert kulturell zu betrachten. Weil einfach, ja, du sagst es selber, ne, die ganzen Deutschen jetzt Querdenker, die blicken auf die ganze Q-Geschichte mit einer riesen Begeisterung und die, also was Übersee Fake News das ist hier dann die Lügenpresse sozusagen, also der Lügenpresseverschwörungsvorwurf. Aber gut, in der Deutschen, das hat ja spezifisch noch eine ganz bestimmte Geschichte, weil das eben auch die Nazis ja schon benutzt haben, um die Presse zu dekreditieren, also um delegitimieren auch. Und also ja, es ist schwer, ne? Ich denke, also wenn etwas, also alles gehört mit allem zusammen, ist ja so ein bisschen diese Grund, eine der Grundthesen aus dieser Verschwörungserzählungswelt. Ich denke, dass die Verschwörungstheorie-Rezeption tatsächlich zusammengehört und die Verbindungen überall sind und das Internet das Ganze ermöglicht.
Paul, jetzt bist du ja praktisch weniger aus der theoretischen Ferne bei Querdenken insofern dabei, dass du es dokumentierst und eigentlich recht früh schon auch geäußert hast, dass du diese Bewegung relativ gefährlich findest und gefährlich auch, wie dort Bericht erstattet wird bislang. Jan hat jetzt gerade schon so ein bisschen ausgeführt, okay, es gibt da so ein Freund-Feind-Denken, es gibt diese geheime Verschwörung, es ist eigentlich immer ein Bedrohungsszenario, was so ein 5-vor-12-Moment aufmacht, also man muss jetzt sofort handeln, sonst passiert was wahnsinnig Schlimmes. Und dann wird häufig von Gates gesprochen oder Ähnlichen, aber es gibt natürlich ja auch Verantwortliche, die in Deutschland gesucht werden, politisch, medial etc. Wenn du versuchst, mit Menschen zu sprechen auf diesen Demos, was sind die häufigen Feindbilder, die da aufgemacht werden? Was sind die Namen, die am häufigsten fallen? Und gibt es da irgendeine Möglichkeit, praktisch dagegen zu argumentieren und mit Fakten dem beizukommen?
Also ich sag mal so, jetzt die klassischen Feindbilder sind jetzt so neben diesen genannten Superpromis, jetzt wie Bill Gates oder George Soros, definitiv die komplette Regierungsbank. Und ich glaube gar nicht, dass man jetzt zwangsläufig da so einzelne heranziehen muss. Also klar, es gibt natürlich dann besonders viele Anti-Merkel-Sprüche oder was ich in Karl Lauterbach, der in den letzten Monaten ja auch nochmal sehr populär geworden ist, oder auch in Jens Spahn, der natürlich einfach aufgrund dieses Themas jetzt gerade weiter oben steht. Also die findet man natürlich dann schon häufiger. Aber eigentlich geht es dort nicht so prinzipiell jetzt um einzelne Personen, sondern eigentlich immer eher um so eine Gesamtablehnung. Also man findet eben die anderen jetzt zwar stellvertretend blöd, aber eigentlich immer stellvertretend für so ein Grundgefühl von Kontrollverlust, das läuft hier alles irgendwie nicht mehr richtig und wir haben ja gar keinen Einfluss mehr, die machen alles irgendwie nur noch, wie es ihnen gefällt. Ich vertrete ja da immer so ein bisschen auch, also zumindest für mich halt dann immer intern auch oder privat eigentlich immer auch die These, dass die Politik es auch sehr vielen Menschen gerade sehr leicht macht, eben mit schlechter Kommunikation oder mit nicht nachvollziehbaren Maßnahmen oder mit vielleicht auch einfach nur manchmal mit irgendwelchen internen Querelen, die dann Vorrang haben und letztendlich geht's dann gar nicht mehr um die Sache. Also es gibt ja sehr viel zu kritisieren und sehr viel Dinge, glaube ich, wo wir auch jetzt als kollektive progressive Linke sagen, das funktioniert so gar nicht, aber so ein paar Regeln halten wir dann eigentlich noch ein. Und also um darauf zu kommen, was du gefragt hast, wie man mit denen reden kann, es ist wahnsinnig schwer, dort wirklich ein wirkliches Gespräch zu führen. Und das liegt gar nicht mal unbedingt daran, dass die Leute da nicht mitteilungsbedürftig sind. Das ist das komplette Gegenteil, weil sie haben einfach meiner Ansicht nach teilweise einfach nie richtig gelernt, wie man vernünftig mit Menschen redet. Also so blöd das jetzt klingt, aber es sind so eine. Also man muss ganz, ganz viel zuhören, man muss ganz, ganz viele Fragen stellen, um eigentlich erstmal überhaupt nur grundlegend zu verstehen, wie muss ich jetzt überhaupt mit dir umgehen? Was willst du eigentlich von mir? Was laberst du hier gerade irgendwie wieder für einen komischen Quatsch? Und worum geht's jetzt hier eigentlich wirklich? Und da versuche ich immer so ein bisschen dran zu graben und so wirkliche Gespräche im Sinne von, man hat einen Austausch miteinander und versucht in irgendeiner Weise den Standpunkt des anderen nachvollziehen zu können, die hast du dann ganz, ganz selten mal, wenn du wirklich so ein paar doch einigermaßen vernünftige Leute noch daraus ziehst und die dir halt dann sagen, naja, ich weiß schon, dass hier viele Nazis mitmarschieren, aber es ist mir einfach erstmal egal, weil ich das für wichtiger halte, jetzt hier zu stehen und eine Revolte zu machen, weil wie die da oben regieren, das geht ja gar nicht mehr und das ist mir jetzt einfach mal scheißegal, dass hier Nazis mitmarschieren. Und das war tatsächlich dann auch irgendwann so der Punkt, wo ich eben echt dann auch Schiss gekriegt habe, weil ich merke, hier wachsen gerade Bevölkerungsgruppen zusammen, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben und das teilweise auch wissen und das auch merken, dass sie hier eigentlich nicht richtig sind, jetzt so pauschal gesagt, und das dann trotzdem machen. Und das war, ja, also das löst tatsächlich dann doch so eine gewisse Alarmstimmung aus.
Ich hätte eine Frage dazu. Du hast jetzt gesagt, Menschen auf diesen Demonstrationen reden wenig vernünftig. Also haben wir hier was mit der Aufklärung zu tun? Und ein bisschen hat mich überrascht in dieser neuen Studie von Oliver Nachwedt, der die so ausführlich beschrieben worden ist in der FAZ, gibt es einen Hinweis, dass es eine Verschmelzung von linksliberalen Alternativen von dem Bürgertum, das ja normalerweise mit Vernunft assoziiert wird, mit verfassungsfeindlichen Gruppen, dass sie zusammenschmelzen. Wie schätzt du das? Ist das in einem erheblichen Ausmaße, diese Verschmelzung? Oder siehst du, inwiefern kannst du ja identifizieren, was der Unterschied zwischen jemandem mit einem linksliberalen Anspruch und einem Nazi, wie du sagst, was wäre der Unterschied da?
Sehr pauschal gesagt, die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Stoff. Also mein Eindruck war sehr häufig, dass da auch so ein ganz großer Teil dieser, jetzt sehr Klischee gesagt, dieser Happy 90s Kids dann halt auch so rumlaufen, ne? Die sind jetzt halt dann so 40, 50 und sind irgendwie sozialisiert mit dem Gefühl von, es ist jetzt halt irgendwie Kapitalismus und das ist jetzt hier der Siegeszug und der Sozialismus hat voll verloren und jetzt kommt hier nur noch Techno und Party und Love Parade. Und das haben, glaube ich, viele einfach dann doch sehr, sehr übernommen. Also gerade diese unpolitische Freiheit, die sich auch da, die zumindest ich so rückblickend dann so in diesen 90ern so beobachte. Ich bin ja selber 93 geboren. Ich kann es natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung beurteilen. Also das findet dort auf jeden Fall statt. Ich habe mich mit dieser Nachtwahlstudie leider noch gar nicht beschäftigt. Aber das kann man tatsächlich durchaus, würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass da so eine Verschmelzung stattfindet aus so einem linksliberalen, unpolitisch bis irgendwie scheiß Staat, Bürgertum sich jetzt dort eben zusammenfinden und einfach wirkt, das ist denen wirklich dann einfach egal. Also viele sind ja auch wirklich so ein bisschen wie auf so einem Trip, wie auf so einem Film, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn wir dann so Mütter gegenüberstehen und irgendwelche Polizisten anbrüllen, von wegen, nehmt jetzt eure Helme ab, und dann weint die eine, weil das ist ja, der ist ja so gefangen in seiner Merkel-Diktatur, der arme Polizist, und will dem irgendwie, also da merkst du ja dann schon, ist den Leuten schon ernst. Die meinen das schon wirklich komplett ernst, das, was die da erzählen. Und ich glaube, dass das schon auch so eine Form von, zumindest kenne ich das halt dann auch so aus eigenen Ereignissen, schon wirklich so leicht schizophrene Züge dann tatsächlich auch nehmen kann. Ja.
Man könnte es vielleicht auch noch, also davon ableitend, als eine anti-autoritäre Haltung schätzen. Und dazu hätte ich noch eine Frage. Wie soll sich eigentlich, also deiner Meinung nach, eine anti-autoritäre Linke gegenüber Expertentum auftreten? Ja, weil man hört ja von allen Seiten, es gibt Regeln, man soll sich daran halten, und die weitere Verbreitung des Virus sei auf die Verantwortungslosigkeit von einzelnen Individuen zurückzuführen. Wie sollen wir eigentlich Sprüche wie Follow the Science oder Plattitüden wie die Unfehlbarkeit der Wissenschaft wahrnehmen, vor allem wenn sich Experten oft auch als ahnungslos erweisen, deiner Meinung nach?
Ja, ich habe ja da irgendwie an mich eher so den Anspruch, das auch überhaupt alles gar nicht verstehen zu müssen. Also ich bin heilfroh, dass ich dann so Experten habe wie einen Dr. Drosten oder wie einen Dr. Kekulé oder wie auch immer, die zum Glück sich ihr ganzes Leben lang mit Viren und was auch immer beschäftigen, und weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr glücklich, dass ich in so einem Fall dann tatsächlich dann doch noch so eine Art von, ja, also doch auch weiterhin eine Pluralität erkennen kann. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt sich die Wissenschaft einig war im letzten halben Jahr. Also tatsächlich das komplette Gegenteil. Und das ist, also gibt mir zumindest doch immer noch so viel Sicherheit, dass ich weiß, dieser kultivierte Streit ums richtige Argument, der wird dort schon noch gelebt. Ich glaube, der wird da in der Wissenschaft wahrscheinlich sehr viel heftiger gelebt als teilweise in der Politik, wo es dann, glaube ich, dann manchmal dann noch eher um gutes Handling mit Situationen oder halt mit Menschen geht, als jetzt ein wirklicher Punktsieg in einer argumentativen Debatte. Also ich weiß jetzt sowieso nicht, ob ich jetzt halt einen Hinweis oder sowas geben sollte. Deswegen, wie gesagt, ich halte dann doch auch sehr viel, was manche Leute auch in der Bildungsbürgerblase dann erzählen, was sie alles verstehen und was sie alles gelesen haben, auch für sehr viel Gelaber. Und dann das Gefühl, die können halt dann entsprechend so tun, als würden sie es verstehen. Das tue ich natürlich auch, das tut wahrscheinlich jeder in irgendeiner Art und Weise. Aber ich, wie gesagt, mit Wissenschaft, ich habe überhaupt keine Ahnung von Wissenschaft. Was soll ich dazu sagen?
Jetzt haben wir ganz, ganz viele Punkte schon angeschnitten, in die wir nochmal tiefer reingehen können. Paul, du sagtest gerade so, den Leuten ist es ja schon auch ernst. Also ich glaube, es passiert ganz, ganz schnell, wenn man aus so einer Perspektive draufschaut, wo man sagt, natürlich, also wenn es jetzt heißt, es gibt Corona und wenn sich offensichtlich Menschen anstecken und Menschen erkranken und Menschen ins Krankenhaus müssen und so, dann ist das eine ernsthafte Krise und die müssen wir bekämpfen. Wenn man dann auf Menschen guckt, die gegen sowas Banales demonstrieren wie eigentlich eine Maskenpflicht oder so und daran aber völlig abstruse Theorien aufhängen, dann kommt man ja schnell zu so einem dass man das so als lächerlich abtun will oder dass man denkt, ach, die spinnen ja total oder das ist ein schlechter Witz, aber tatsächlich, und das, Jan, hast du ja auch schon gerade anklingen lassen, sind diese Verschwörungsglauben ja welche mit einem Wahrheitsanspruch. Das heißt, Menschen machen das zu ihrer persönlichen Wahrheit, glauben an diese Erzählung der Wahrheit von der Welt und leiten darunter daraus aus auch entsprechende Folgen ab, notwendigerweise oder möglicherweise. Jetzt scheinen ja bestimmte Milieus, die man nicht so unbedingt zueinander sortieren würde, linksliberal, irgendwelche Hippies und eben Nazis, sich da zu verbünden. Das ist dann offenbar auf gemeinschaftliche Bedürfnisse zurückzuführen. Jan, welche Bedürfnisse machen denn anfällig für Verschwörungsideologien und worin, wieso äußern die sich dann in dem Glauben daran? Was steckt da eigentlich dahinter, wonach Menschen sich sehnen oder wie Menschen so drauf sind?
Ja, also was wir eins gesehen haben, auch in diesem Jahr, also wir Menschen sind immer auf der Suche nach Gewissheiten, also das, was wir über die Welt wissen oder zu glauben wissen, ist schon wichtig. Und Paul hat es ja gerade gesagt, man tut ja auch oft so ganz normal, als würde man mehr wissen, als man tatsächlich tut. Ne? Man stellt sich das Wissen dar. Aber das Wissen ist eben Orientierungswissen, nicht selten. Und wir sehen Verschwörungsmenschen, also Menschen, die Verschwörungserzählungen anhängen, die werden durch verschiedene Dinge motiviert. Viel hat mit Kontrolle zu tun eigentlich. Also und der Kontrollverlust und auch die subjektive Ohnmacht, die wir dieses Jahr erleben, die ist sicherlich für viele Leute eine Motivation, einfach zu glauben, Mensch, da muss doch irgendwas faul sein, da muss doch irgendwer dahinter stecken, das muss man von langer Hand geplant haben, das kann alles kein Zufall sein. Also wenn, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts schönreden und nichts legitimieren, aber wenn jemand, ich weiß nicht, eine Kneipe hat oder ein Hotel oder irgendwas, dann ist es ganz schwer, warum wird mir jetzt hier der Boden unter den Füßen entzogen, warum ist jetzt alles anders als letztes Jahr und wie kommen wir da raus? Und viele Leute haben ein Kontrollbedürfnis, das auch dadurch befriedigt wird, durch diese Alternativerzählungen. Und dann weißt du plötzlich, ah ja, das ist wegen dem Geld und der will eigentlich die Bevölkerung reduzieren mit seinen, oder der will ganz viel Geld machen. Oder ja, Frau Merkel ist jetzt und deutsche Regierung und irgendwelche Globalisten sind jetzt auf dem besten Wege, eine neue Weltordnung zu schaffen und alle zu unterjochen und so. Und dann hat man das wieder so ein bisschen sortiert, so ein bisschen gedanklich auch Kontrolle gewonnen. Das ist ein Punkt sicherlich. Und weiter motivierender Faktor ist auch dieses auch wieder was Wissen betrifft, dieses Art ja Einzigartigkeitsbedürfnis. Also Menschen, die ein hohes Bestreben haben, auch Sachen zu wissen, die andere nicht wissen, die fühlen sich auch oft zu Verschwörungserzählungen hingezogen. Also diese Gegenerzählungen sind ja auch irgendwie dann so Anti-Mainstream- und Widerstandserzählungen. Plötzlich hat man was geblickt, was die anderen gar nicht teilen. Plötzlich war man gestern noch irgendwie ein Schlafschaf und heute hat man es so richtig durchschaut und weiß, dass die Wissenschaft uns einfach nur von A bis Z belügt und eigentlich eben haben sie Pläne in der Hinterhand. Und ne, das fühlt sich auch gut an. Und da fühlt man sich ja auch so ja erhaben auch irgendwie. Und plötzlich hat man auch so ein Erweckungserlebnis und diese Erkenntnismetaphern kommen da ganz oft, diese, ne, dass man plötzlich wach ist und plötzlich das checkt und vielleicht probiert, andere mitzunehmen und auch auf wachen zu lassen und so weiter. Oder Querdenken, der Begriff des Querdenkers, der Querdenkerin ist ja eigentlich ein positiver. Ist ja eigentlich was Schönes, wenn jemand out of the box denkt, ne? Wenn jemand nicht herkömmlich denkt, wenn jemand kreativ denkt. Das ist ja an sich eine sehr schöne und deswegen ist es umso ärgerlicher, dass Demokratie und Menschenfeinde diesen Begriff genommen haben und ihn für ihre komische, merkwürdige, eben menschenfeindliche Bewegung pervertiert haben.
Ja, ich glaube, was sich darin dann ganz gut zeigt, ist eben in einem Bedürfnis nach Kontrolle, in einem Bedürfnis nach Einzigartigkeit, dass ja im Prinzip also ganz, ganz viele Dinge ja auch hervorbrechen, die auch vor der Corona-Krise und vor einer Pandemie schon da waren, aber die jetzt vorher die Menschen eben nicht auf die Straße getrieben haben. Also die soziale Ungewissheit, soziale Ungleichheit, die viele Menschen jetzt trifft, irgendwie die Bedrohung der eigenen Existenzgrundlage, das war ja alles vorher schon da, das wurde durch die Pandemie verschärft. Ein zusammengespartes Gesundheitssystem, was irgendwie deshalb nicht genug Kapazitäten hat, eigentlich schon sowieso einen Pflegenotstand, den wir haben, das war ja vor der Corona-Pandemie da, wurde dann verschärft. All diese Dinge hätten ja Menschen schon vorher auf die Straße bringen können. Und das sind ja eigentlich Verhältnisse, die man eigentlich so auch nicht hinnehmen kann, die sich aber ganz plausibel und ganz sachlich begründen lassen und wo ich jetzt nicht irgendwie einen Bill Gates erfinden muss als Urheber der ganzen Katastrophe, sondern wo ich sehr klar sagen kann, welche Ideologien, welche Narrative und welche politischen Entscheidungen von wem dazu geführt haben, dass das eben jetzt so ist und wer jetzt auch eben Prioritäten zum Beispiel zugunsten milliardenschwerer Wirtschaftshilfen setzt und nicht zugunsten irgendwie der sozialen Absicherung von Menschen oder irgendwie sowas wie Wohnraumsicherung oder ja irgendwie Boni für die Pflegekräfte, solche Dinge, die auch möglich wären. Das heißt, das alles ist ja auch, also Protest wäre ja auch im Rahmen von Fakten, im Rahmen von plausiblen Erklärungen möglich und auch die Auswirkungen dieser Krise oder die Notwendigkeit des Handels hätte ja die Möglichkeit oder da bestünde ja die Möglichkeit, sich einfach auf Fakten zu beruhen, auf Plausibilität. Jetzt gehen diese Menschen, die dort auf die Straße gehen, aber eben so damit um, dass sie eigentlich völlig fernliegende, scheinbar abstruse Begründungen heranziehen. Was ist das Besondere, warum man diesen Ideologien dann eben nicht einfach nur mit Fakten entgegenwirken kann? Und warum bringt es nichts, wenn ich mich dagegen stelle und sage, aber wir haben folgende Studie, aber das hat diese und jene Person entschieden, ja, das und das ist nicht erhärtet. Warum läuft das ins Leere? Warum lassen Menschen sich dadurch nicht praktisch wieder einfangen?
Das ist letzten Endes auch so, weil das eine weltanschauliche Dimension für die Menschen hat. Ja? Und es hängt auch ganz viel mit Identität zusammen. Also dann weißt du plötzlich, wer du bist, auch moralisch. Ne? Du bist, wenn du ihr einen internationalen Globalisten, pädophilen Ring auf die Straße gehst, dann weißt du erstmal, du gehörst zu den Guten. Ja? Und dann musst du, und dann, wenn wer anders kommt und sagt, ja, aber du hast doch gar kein, oder Pizzagate und wie das alles heißt, du hast doch gar keine Beweise und die Pizzeria, ne, das stimmt doch alles nicht, dann ist das Faktische, das rein Faktische, tangiert die Leute auch weniger einfach auch als das Affektive, das Emotionale, dass man weiß, irgendwie, dass man überhaupt mit dem Herz bei der Sache ist. Und dementsprechend ist das keine rationale Sache, es ist auch eben auch eine Identitätsgeschichte und lässt sich dann eher auch gleichen mit in den Hardcore-Varianten. Ich sage nicht, dass jeder, der da auf die Straße geht, mit religiösen Fanatikern also zu vergleichen ist oder so, aber bei den radikalisierten Leuten schon. Und das ist dann schon sektenähnlich eigentlich. Ne? Das ist wie du weißt, wo oben und unten ist, der gut und der böse ist, weil diese Erzählung dir das gibt. Ja? Und weil diese ob die Erzählung jetzt eben QN ist oder eben was rechtsextremer Bevölkerungsaustausch oder so. Ne? Aber du weißt erstmal, okay, einerseits haben wir dann jetzt, ich weiß nicht, die Volksverräter, ne, wie sie denn genannt werden in diesen Verschwörungserzählungen von rechts oder eben auch die Globalisten, was auch immer. Es gibt dir Halt und es gibt dir auch weltanschauliche Substanz. Und das ist, deswegen ist das, aber dagegenreden, das möchte ich auch sagen, gegenreden ist wichtig. Gerade auch online, gerade auch sowas, was wir machen, das ist schon wichtig, weil die Hardcore-Leute, damit hat Paul auch mehr Erfahrung, die Hardcore-Leute, kannst du nicht mit ein paar Fakten oder einem kleinen Smalltalk-Gespräch zurücklabern. Das nicht. Aber wenn andere zuhören, auch eine Gegenmeinung präsentiert bekommen, Gegenrede hören und einfach auch auf logische Probleme und alles hingewiesen, also wenn sie noch nicht in den Brunnen gefallen sind, ja, dann also Leute, die das attraktiv finden vielleicht, oder aha, ist das nicht auch eine interessante Alternativerzählung? Also die noch nicht zu weit radikalisiert sitzen, die kann man noch erreichen. Und die sollten wir auch erreichen, versuchen. Weil wenn die Leute sich, wie gesagt, schon in Extremismus hineingefürchtet haben, ja, dann wird es schwierig tatsächlich. Dann lassen sie sich nicht von, aber es gibt keine Studien, die Gefährlichkeit von Masken oder Kinder sterben nicht von Mund-Nasen-Schutz und so, dass da noch kein Kind dran gestorben ist, das ist denen dann total egal. Weil dann sagen die, ja, aber ich habe gehört, meine Arbeitskollegen, der Freund und der Gärtner und dann und so, ne? Und dann, ja, dann ist das ein Affekt. Identitätsdimension und es eben mit Gemeinschaftsgefühl zu tun. Da müssen die Leute einfangen, bevor die Sehnsucht haben, so einer Gemeinschaft anzunehmen.
Jan, jetzt bist du nicht nur abgehackt zu hören, sondern teilweise überschlägt sich dein Ton auch. Es könnte, ich hake hier kurz ein, vielleicht an deiner Internetverbindung liegen. Eine Spekulation von einer Person, die absolut nicht in der Lage wäre, dieses Problem spontan zu lösen. Aber jetzt ist Jan auch mal vollständig weg. Gut, wisst ihr was? Wir machen einfach weiter. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Ich würde dann tatsächlich an dich einhaken, Paul. Und zwar hat Jan jetzt gerade schon davon gesprochen, dass du mehr Erfahrung praktisch hast mit den Folgen, die auch die Verschwörungsideologien tatsächlich haben in Sachen Gewalt etc. Man könnte ja jetzt einfach argumentieren, gut, sollen die Leute doch glauben, was sie wollen, sollen sie doch ein bisschen auf die Straße gehen, ist jetzt zwar mit einem Infektionsgeschehen problematisch, wenn sie da irgendwie Superspreader-Events machen, aber abseits davon könnten sie ja einfach irgendwie sich gegenseitig Geschichten erzählen, wie sie wollen. Tatsächlich, und das begründet Jan zum Beispiel auch, ist es aber ja auch erwiesen, dass das Denken notwendigerweise irgendwie zum Handeln führt und dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass praktisch diese ganzen hasserfüllten Feindbilder, die dort aufgemacht werden, tatsächlich dann auch zu Gewaltanwendung einzelner Personen führen. Du bist jetzt als Journalist dabei bei diesen Demos und auch als solcher erkennbar, nehme ich an, mit einer Kamera und vielleicht mit Maske etc. Und die Medien sind ja jetzt auch nicht unbedingt ein Freundschaftsbild, was dort gezeichnet wird. Wie sind deine Erfahrungen mit Anfeindungen gegenüber dir als Journalisten und insgesamt Gewalt, die dort angewendet wird gegen Polizei, Journalistinnen und andere?
Also ich bin ja noch relativ frisch generell auf Demos unterwegs. Ich weiß halt tatsächlich einfach gar nicht, wie normal das vielleicht zum Teil auch einfach schon ist, dass man zumindest irgendwelche blöden Sprüche abbekommt oder sei es auch nur Blicke oder jemand kommt mit seinem Handy auf dich zu und filmt dich. Also das ist so der, ich sag mal so das Grundrauschen, was man eigentlich immer auf diesen Querdenker-Demos hat. Ich war tatsächlich einmal dann doch sehr geschockt und auch sehr verärgert tatsächlich, als ich irgendwann auf der Antifa, auf ein paar Antifa-Demos war, jetzt hier in Berlin, zur Liebig-Situation und dann halt auch so ein paar Erfahrungen hatte, wo dann irgendwie Leute auf mich zukommen, mich halt irgendwie anpöbeln, von wegen, nimm deine scheiß Kamera und verpiss dich und so. Also einfach, dass auch in der Szene ja dann total fotosensible Menschen gibt oder halt Leute, die dich direkt verdächtigen, dass du für irgendwen hier fremd knippst oder sowas. Also das ist so ein, ja, das ist letztendlich irgendwie so ein Ding, dass du als Journalist auf so einer Demo irgendwie immer natürlich dann für manche irgendwie doch ein Feindbild sein könntest. Bei Querdenken finde ich halt, dass so dazu kommt, dass du halt so durch diesen Mix mit so wirklich harten Rechten, rechtsradikalen und rechtsextremen Gruppierungen einfach so eine Pöbel-Explosion hast in manchen Situationen, wo ich dann doch sehr froh bin, dass die Polizei dann da ist und tatsächlich auch seit ich auf diesen Demos gehe, dass ich auf solche Demos gehe, bin ich extrem viel rücksichtsvoller und vor allem auch verständnisvoller tatsächlich für Polizeiarbeit auf solchen Veranstaltungen. Also ich habe Veranstaltungen erlebt, wo die Polizei absolute Scheißarbeit geleistet hat, wie zum Beispiel in Leipzig vor 2-3 Wochen. Und ich habe aber auch viele Demos erlebt, gerade auch in Berlin, wo die Polizei sehr gute Arbeit gemacht hat und ich tatsächlich immer dann doch sehr, mich dann doch sehr wundere, mit was für einer Rücksichtnahme man auf diese Menschen dann dort letztendlich losgeht. Also zumindest jetzt vor 2 Wochen gab es ja zumindest in Berlin dann auch zum ersten Mal einen Wasserwerfer-Einsatz, so als eine, würde ich jetzt sagen, schon so mit der größte Eskalationspunkt. Und weiterhin sind die Polizisten da aber sehr rücksichtsvoll, ne? Also klar, die schieben und schubsen dann die Leute zurück und so weiter. Einer von denen halt prügelt, dann gibt's dann Pfefferspray und Schlagstöcke und dann wird rausgekloppt und rausgezogen. Aber das ist alles noch vergleichsweise süß und harmlos, gerade wenn man sich jetzt anguckt, mit welcher Härte jetzt im Dannenröder Forster einfach da geräumt wird. Ich weiß immer nicht wirklich, ob das vielleicht auch daran liegt, dass die Polizei einfach teilweise ein bisschen vielleicht doch einfach moralische Probleme hat, dass der einzelne Polizist jetzt nicht so richtig weiß, was soll ich jetzt hier mit der Oma machen? Soll ich die jetzt wirklich hier wegschubsen? Na, das ist ja einfach eine wahnsinnig diverse, bunte Bewegung mit allen Bevölkerungsteilen, die man sich nur so vorstellen kann. Und ich glaube tatsächlich, das ist so eine, also ja, auch letztendlich so eine Gefahr, nochmal so, dass diese Gefahrenlage vielleicht auch nochmal prekärer macht, finde ich, wenn dann diese Gewalt dann auch so von Leuten ausgeht, wo ich sagen würde, die sehen jetzt erstmal eigentlich nicht sonderlich auffällig aus, wirken eigentlich oder also bei manchen sehe ich es dann auch wirklich so eine Entwicklung im Laufe so eines Tages, was ich Menschen, die ja mehrmals über den Weg laufen und am Morgen war der eigentlich noch ganz ruhig und ganz nett und irgendwie dann 6 Stunden später siehst du den irgendwie so einen Polizisten einfach so direkt irgendwie so auf dem Helm boxen und fragst dich halt, was ist hier mit dir passiert? So, und auf welchem Film bist du gerade? Also ja, das ist als Journalist dann schon manchmal irgendwie auch brenzlig, aber ich weiß es auch nicht genau, was es ist. Ich habe offensichtlich eine Ausstrahlung, dass ich nicht sonderlich bedrohlich auf Menschen wirke. Also ich hatte einmal tatsächlich wirklich Stress, wo ich das aber auch noch irgendwie gelöst habe, indem ich mir so die einzige einigermaßen vernünftige Person in dieser Gruppierung, die mich da irgendwie so angekackt hat, halt irgendwie so rausgezogen habe und meinte, komm, wir reden jetzt hier mal. Und dann war das irgendwie gut. Also dann, ich weiß nicht. Also es ist bis jetzt noch nie irgendwie so eine Situation gewesen, dass ich echt dachte, ich krieg jetzt hier wirklich auf die Fresse. Und wenn doch, dann waren irgendwie immer genug Polizisten dabei, dass ich irgendwie wusste, selbst wenn jetzt die Leute auf mich zurennen und mich angreifen, mache ich 2-3 Schritte und dann ist das, glaube ich, gut. Also, ja.
Wir haken ein mit einem ganz kurzen Werbeblock. Jetzt gerade im Zuge solcher Proteste zeigt sich eben auch, es ist super wichtig, eben auch zum Beispiel Regierungsarbeit kritisieren zu können, vielleicht auch aus einer linken Perspektive, ohne tatsächlich dann in Fallen zu tappen, wo man am Ende irgendwie Wasser auf die Mühlen solcher Querdenker und Verschwörungsideologen kippt. Und dazu braucht es guten, unabhängigen, linken Sozialismus, wollte ich sagen, Journalismus. Und
Sozialismus auch.
Genau, den Sozialismus dann auch. Aber im ersten Schritt wäre es dafür wahnsinnig gut, wenn man linke Medien, sozialistische Medien unterstützen würde. Und dann arbeiten wir an den nächsten Schritten. Ein Beispiel dafür ist, dass ihr unbedingt das Jacobin-Magazin abonnieren solltet. Nicht nur, weil ihr dadurch das Jacobin-Magazin unterstützt und weil bald Weihnachten ist und vielleicht einige noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, was wieder einmal dem patriotischen Konsumrausch von Peter Altmaier widerspricht, sondern weil ihr eben auch Halb 10 damit unterstützt. Ihr kriegt, wenn ihr unter halb10.fm/Jacobin ein Abo euch besorgt, nicht nur 10% Rabatt auf euer Print-Jahresabo, sondern ihr könnt auch zum Beispiel einen Text von Paul lesen und ihr unterstützt Halb 10. So, und wenn das nicht reicht an Argumenten, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es vor allen Dingen der erste Schritt in Richtung Besserung der allgemeinen politischen Situation. Ihr solltet euch insofern auch moralisch verpflichtet fühlen, dieses Angebot wahrzunehmen. Damit schließe ich den kurzen Werbeblock und gebe rüber an Tamara. Nicht aber, ohne vorher nochmal den Link zu erwähnen, www.halb10.fm/Jacobin. Viel Spaß.
Okay, ich hoffe, das wird jetzt passen, Jan, mit der Technik. Ich frage dich mal über, du hast erwähnt, dass es, dass diese Verschwörungstheoretiker ein bisschen sektenartig sind. Und ja. Wieder aus dieser Studie, ich glaube, das passt jetzt mit dem Sound, der Nachtwey hat gesagt, für die Querdenkerbewegung sei eine starke normative Unordnung eigentlich kennzeichnend. Und dass Querdenker sich den Fragen der Pandemie mit einer Hermeneutik des Verdachts oder mit subversivem Gegenwissen nähern. Ich wollte dich fragen, wie schätzt du das? Hat diese normative Unordnung mit einem Medienzugang zu tun, beziehungsweise mit diesen heterogenen Postings aus sozialen Medien? Und ist das vielleicht ein Zeichen für die Flexibilität von solchen Gruppen? Könnte man erwarten, dass Querdenker noch andere Gruppen damit anziehen? Ich denke hier an QAnon wieder und die Tatsache, dass in Amerika jetzt viel mehr Hausfrauen und junge Mütter, die sich eher als liberal verstehen, diese Gruppen für sich entdeckt haben, vor allem aufgrund der Verschwörung von der Kinderhandel oder von Pizzagate aus, an einen Kinderhandel glauben, der durch Amerika durchgeht. Also wie würdest du sozusagen diese Medienzugang mit dieser Sektenartigkeit verbinden?
Ich denke schon, dass es viel, das hört man mich gut jetzt, so eine kurze Zwischenfrage, bevor ich aushole. Hört ihr mich?
Es ist noch immer wackelig.
Ich konnte nichts machen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt leider mein Internet. Ich denke, dass es ein mediales Problem ist. Das konspirative Problem ist schon auch ein mediales Problem. Und die Leute holen sich einfach ihre, ja, auch unzensiert, ist ja auch ganz wichtig, in deren Kosmos als, ja, wir gehen jetzt alle zu Telegram, weil hier bin ich zensiert. Das hat neulich noch Michael Wendler oder so gepostet, der jetzt auch, ja, der Schlagersänger, der jetzt auch unter die Hitmänner gegangen ist und so. Und ich denke schon, dass wir es mit einer medialen Krise und einer Desinformationskrise zu tun haben und dass Leute sich ganz heterogene, ganz sonderbare Erzählungen abholen. Erzählungen, die sonst gar nicht zu ihnen geschafft hätten, so in anderen Zeiten auch. Und da denke ich, dass man immer Neues integrieren kann, immer neues Material integrieren kann in so ein größeres Weltbild, in so ein großes, wir werden doch eh belogen, wir werden doch eh getäuscht Weltbild. Und da kommen immer neue Bausteine hinzu. Und die kann man sich auf jeden Fall super abholen bei Telegram oder auch bei irgendwelchen semi-anonymen. Also die Plattformen gehen ja dagegen vor, langsam Twitter ein bisschen, YouTube, und sie machen ja ein bisschen was. Aber ich denke schon, dass wir es nicht nur mit einer Krise der Wahrheit zu tun haben oder so, mit einer Glaubwürdigkeitskrise, sondern einfach mit einer, ja, einfach auch einer Quellenkrise und einer Wahrnehmungskrise, die eben einfach einer medialen, weiß ich nicht, medialen Landschaft resultiert, die wir jetzt gerade haben.
Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass es also einen besonderen Anknüpfungspunkt oder Verknüpfungspunkt gibt zwischen Verschwörungsideologien und faschistischen Erzählungen und dass es eben, dass es diese Gruppe von Sündenböcken gibt, die so hinter den Kulissen irgendwie ihre Fäden ziehen und die Welt ordnen und irgendwie eine besondere Kontrolle haben, aber jedenfalls nicht sichtbar sind und die dann aber trotzdem immer benannt werden oder zumindest so subversiv in bestimmten Worten in bestimmten Wording übernommen werden. Also so auch im Zuge der Querdenker fällt dann sowas wie Deep State, dann fallen Begriffe wie Hochfinanz und so, die eben auch einfach faschistische Implikationen haben. Und deshalb vielleicht, aber auch einfach, weil es sich gerade bietet, springen ja Rechte auf die Bewegung auf, mobilisieren dort mit, übernehmen dort Schlüsselstellen. Paul, du hast es gerade schon beschrieben, dass natürlich rechte Symbole dort Platz finden auf den Demos, also zum Beispiel Reichsflaggen, aber dass eben auch tatsächlich Neonazis und Faschos dort mitmarschieren und sich auch ganz offen erkenntlich zeigen. Kannst du noch einmal beschreiben, wie ungefähr du den Anteil dieser Menschen bei diesen Demos beschreiben würdest? Also ist das irgendwie verschwindend gering und man könnte die Reichsflaggen auch übersehen, wenn man nicht zufällig vor Ort ist, oder ist das jeder Dritte? Wie stark schätzt du die Unterwanderung dieser Bewegung durch die explizit offen Rechten ein?
Ja, also diese Reichsflaggen tatsächlich sind ja so ein kleines Politikum auch dort noch geworden. Noch vorn, so bei den Demos im August waren die erlaubt und man hat die dort dann wirklich teilweise so zahlreich gesehen, dass ich sie nicht mehr hätte zählen können. Ich war ehrlich gesagt, man ist sogar ein bisschen angepisst, dass die dann verboten haben, weil du konntest tatsächlich einfach anhand dieses Emblems schwarz-weiß-rot extrem gut erkennen, wer hier dort doch einen deutlich rechten Einschlag hat. Und deswegen würde ich fast ja auch manchmal gar nicht unbedingt direkt von einer Unterwanderung sprechen, weil klar, es gibt jetzt dort so diese krassen Hooligan-Schlägertrupps, so, die sind auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Faschos natürlich im engeren Sinne, so, das sind Leute, die Gewalt lieben und die auch wollen, dass es knallt und dass es eskaliert. Aber was mich ja fast noch mehr verunsichert, sind halt dann so diese ganz braven Bürger, diese Männer, die dann dort stehen, dann so ein schwarz-weiß-roten Emblem dabei haben und du so ein Glück in deren Gesichtern siehst, weil die zum endlich mal so ihr geiles kleines Hobby jetzt hier mal so ausleben können, ihre völlig komisch verschwurbelte Welt von einem Deutschland, was ja irgendwann mal in irgendeiner ganz entfernten Zeit ganz toll war. Und ich, also gerade bei dieser Flagge kann man sich ja nun auch wirklich sehr gut argumentativ eigentlich dran aufhängen, weil es eben eine ganz klare Geschichte hat. Und das sind dann auch Fakten, die man, wo ich tatsächlich auch noch glaube, wo man eigentlich sogar noch gerade mit solchen Leuten durchaus noch irgendwie vielleicht sogar durchsteigen könnte. Weil das sind ja dann auch teilweise häufig schon so ein bisschen Geschichtsnerds. Und soweit man sich ja dann selber als Geschichtsnerd mit Schwarz-Weiß-Rot beschäftigt, wird einem eigentlich nur schlecht und man weiß sofort, wer das trägt. Ist entweder vollkommen dumm und naiv und hat einfach gar nichts verstanden, oder der weiß, was er da gerade trägt und will das genau. Und dementsprechend, also zu diese harten Schlägertrupps, so klar, wie gesagt, die machen auch schon echt so einen Pulk aus und gerade halt so stimmungsmäßig sind die wichtig für diese Bewegung. Ich glaube auch, dass deswegen Querdenken die einfach weiter nicht wirklich klar ausschließt aus dieser Bewegung, weil sie einfach dann doch ein bisschen zu viel Stimmung machen. Und ansonsten so dieser Anteil von rechten bis teilweise richtig, richtig rechtsradikalen Menschen, der dürfte wahrscheinlich ganz schön hoch sein, aber sagen wir mal einfach so 20% harte Rechtsradikale, das ist doch schon eine Ansage.
Tatsächlich hast du ja gerade gesagt, so, du siehst Männer mit ihrem schwarz-weiß-roten Fähnchen. Um da kurz einzuhaken, glaubst du, es hat tatsächlich auch was mit Männlichkeitsbildern zu tun und ist irgendwie überdominiert von Männern? Und wenn ja, woher kommt es? Oder ist es eher ein zufällig gewähltes Beispiel?
Also ja, es ist definitiv sehr männerlastig, diese gesamten Demos. Also das sind also auch die Führungspersonen, das sind eigentlich fast alles Männer dort, die dort die großen Reden schwingen. Aber also man würde es jetzt aber, glaube ich, letztendlich dann doch zu stark abkürzen, wenn man das dann nur auf so einen Männlichkeitsaspekt jetzt runterbricht, zumal ich mich da auch einfach viel zu wenig jetzt auskenne, um da wirklich qualifiziert zu antworten. Also was ich zumindest halt auch immer wieder weiß über diese rechtsradikalen bis rechtsextremen Strukturen, dass dann die Frauen dann doch auch, also gerade interne, unglaublich wichtige Rolle sehr häufig haben und vor allem eben aber auch extern halt dann das Verkaufen. Also wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, dann spreche ich dann doch meistens lieber insgesamt dann mit Frauen auf diesen Demos, einfach aus der Erfahrung, dass die Kerle dort dich dann teilweise richtig anpöbeln und das einfach irgendwann richtig, teilweise sogar richtig dann gefährlich wird, ne? Also die werden auch dann ganz schnell körperlich und wollen dich halt irgendwie dann bloßstellen und dich richtig fertig machen. Und die Erfahrung mache ich halt dann mit den Frauen auf diesen Demos dann meistens nicht, aber Es ist auf jeden Fall so, also ganz häufig so ein Grundgefühl, was man auf diesen Demos eigentlich immer hat, ist so ein Gefühl von, hier sind nur Unsympathen eigentlich. Also kein Mensch, der hier rumläuft, mit dem möchtest du dich wirklich jetzt gerne mal unterhalten, mit dem würdest du gerne mal so ein bisschen reden. Alle sind sehr, sehr eigenartig drauf, ziemlich schräg. Du wirst natürlich auch immer irgendwie blöd angeguckt und sofort mit irgendwas zugetextet, selbst wenn du wirklich ganz friedlich, freundlich auftrittst. Also untugendhaft vielleicht, würde ich sogar sagen. Also einfach nicht angemessenes soziales Verhalten, um gerne mit diesen Menschen in Kontakt treten zu wollen. Das alles dort ist eigentlich eher zum Davonlaufen, angefangen auch teilweise schon bei dieser Musik, so, die wirklich immer furchtbar ist. Ist ganz schlimm.
Also ich hätte eine Frage noch an dich, Jan. Hoffentlich klappt es wirklich mit der Technik. Du hast ja zuvor von einer Medienkrise geredet. Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, was zeichnet diese Krise aus oder inwiefern lässt sich diese Krise jetzt über bestimmte Ereignisse, sei es jetzt im Telekommunikationsgesetz oder einfach nur im sozialen Medien, also im Verhalten im Allgemeinen, aber was ist für dich das besondere Krisenhafte an den Medien? Und vielleicht wäre die nächste Frage, was ist dann der Gegensatz von einer Medienkrise oder was wäre deine utopische Vorstellung, wie wir miteinander austauschen?
Ja, okay, also das, was ich jetzt gerade, also erstmal hoffe ich, man hört mich, das, was ich gerade eben als Medienkrise betitelt habe, ist sicherlich Teil einer größeren Wahrnehmungskrise, denke ich mal. Nämlich, dass jetzt, ja, weiß ich nicht, sei es Telegram, sei es diese ganzen Blogs, oder sei es eben so Gegenseiten, ich meine, wenn man mal so einen Tag bei Hildmann oder bei Ben und so weiter im Chat verbringt, dann da werden ganz viele so Quellen und Alternativseiten so jenseits des gesunden Menschenverstandes erstmal, aber auch jenseits des glaubwürdigen normalen Mainstreams präsentiert. Und die werden aber jetzt quasi als legitime Quellen zitiert. Und dann plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, wer, ich kann den Namen nennen, aber das sind irgendwelche abseitigen Blogs, irgendwelche abseitigen YouTube-Kanäle. Wir werden plötzlich dieselbe Relevanz, dieselbe Glaubwürdigkeit eingeräumt, wie der Tagesschau, wie der Süddeutschen, wie allen anderen. Ja, und das ist einfach krass, dass du da Leute hast, die ich sehe ein paar irritierte Gesichter, hört ihr mich noch? Oder ist es schlecht? Ja, okay.
Es ist eher schlecht, aber rede mal weiter, wir hören dich theoretisch schon. Jetzt ist Jan allerdings wieder weg, insofern machen wir dann nochmal weiter. Er kann ja nochmal mit dem Rest der Wahrnehmungskrise gleich weitermachen. Wir können aber ja schon mal ein bisschen vorgreifen auf diesen Punkt, okay, was jetzt tun gegen Verschwörungsideologien. Also ich habe das selbst in meinem Umfeld erlebt, wie wahnsinnig hilflos viele Menschen eben sind, wenn es darum geht, jetzt dagegen zu argumentieren. Weil man sucht dann irgendwie fleißig Fakten raus und dann tut man die kund und sagt, hier bitte, aber ich habe doch jetzt folgende Studie gefunden, dass Masken eben nicht töten, Impfen nicht krank macht und andere, und das hilft aber rein gar nichts. Jetzt gibt es lauter Tipps irgendwie, dass man die Leute einfach machen lassen soll. Jetzt hat Jan vorhin schon gesagt, aber Gegenreden hilft. Paul, hast du irgendein Rezept gefunden, abseits von kritischem Journalismus und irgendwie immer wieder ins Gespräch gehen? Oder vielleicht auch genau das, was bislang, wo du das Gefühl hast, es verfängt, wo du das Gefühl hast, es hat eine Chance, und mit wem würdest du reden und bei wem würdest du dann irgendwann die Finger davon lassen? Hast du da eine Differenzierung oder bist du da und bleibst du da offen für alle vorerst?
Naja, also ich würde da jetzt trennen zwischen, ich bin jetzt auf so einer Demo, da bin ich dann natürlich dann in einer gewissen Form auch dann in einer Rolle. Also ich laufe jetzt da nicht rum als der Paul Gäbler und stelle jetzt irgendwie die Fragen, die mich jetzt da an diesen Menschen normalerweise jetzt interessieren würden. Sondern ich renne halt da rum und versuche mir irgendwie so einen Eindruck zu schaffen, was das jetzt hier für Typen sind, die hier so stehen. Und da fällt es mir auch tatsächlich sehr leicht, dann so eine, also erstens die Ruhe zu behalten. Das ist, glaube ich, so der allerwichtigste Punkt, dass man sich, also dass man darauf vorbereitet sein soll, dass man sehr harte Sachen dann jetzt hören wird und Sachen, wo man sich erstmal unweigerlich an den Kopf fassen möchte und das, glaube ich, auch zum ersten Mal natürlich dann erstmal ganz schön durchschlägt. Also ich stelle mir immer nur vor, also oder einmal angenommen, ihr würdet jetzt mit einem Freund quatschen und der würde jetzt euch von dieser QAnon-Story erzählen. Also das wirklich komplett ernst meinen. Es gäbe ja irgendwo den Punkt, wo man eigentlich bei einem selbst so, hey, warte mal ganz kurz, wo bist du jetzt gerade? Also wo man eigentlich so mal so kritisch nachhaken möchte. Und ich glaube, da ist das Allerwichtigste, dass man trotz aller Skurrilität, die diese Situation jetzt vielleicht dann erstmal inne hat, erstmal einfach ganz ruhig bleibt, aha, sich alles anhört, nochmal nachfragt und so und warum und das, also einfach versucht, das jetzt zu verstehen, wie tief ist das, weiß derjenige jetzt, der, also hat er jetzt sich da schon mehr drüber angelesen oder hat er das irgendwann nur mal aufgeschnappt? Also gerade dieses klassische mal so eben mal aufgeschnappt, das passiert ja schnell, dass man mal irgendwie durch Twitter oder durch Facebook scrollt und irgendwo eine Überschrift liest und so denkt so, huch, hä, was ist das denn? Und das spukt einem aber dann doch noch im Kopf herum und man findet es dann irgendwie nachträglich nicht mehr und so weiter. Und dann labert man das halt irgendwie rum beim nächsten Gespräch, beim Bier und so weiter. Es hat ein Freund, ein Bekannter von mir tatsächlich zum Beispiel, der kam irgendwann mal an, meint so, ja, das ist ja schon sehr interessant, weil dieses AIDS-Virus scheint ja wirklich im Labor irgendwie mal ausgebüxt zu sein oder sowas. Und da hatte ich halt irgendwie ein paar Mal kurz gegoogelt, hab ihm mal so 2, 3 Artikel geschickt und dann meinte er so, oh ja, okay, kompletter Scheiß. Ja, und das war halt wieder halt dann noch, ich sag nochmal, naja, kann man eigentlich auch nicht sagen, jetzt auch kein harmloses Beispiel, aber halt zumindest noch so ein Beispiel, wo es jetzt nicht irgendwie komplett jetzt um die Weltherrschaft geht und so weiter, also wo man halt dann noch relativ straight schnell seinen Punkt setzen kann und dann ist es gut. Und also wenn jetzt wirklich die Ansichten schon so gefestigt sind, muss man sich dann auch schon zu einem gewissen Teil auch, fürchte ich, von den Menschen ein bisschen verabschieden, zumindest halt in dem Punkt, dass man sich jetzt fragen muss, inwieweit kann man den jetzt halt dann noch sozusagen in seinem eigenen Leben jetzt vielleicht dann noch haben? Also, oder muss man halt vielleicht irgendwie doch halt dann entscheiden, ich muss jetzt bestimmte Bereiche, vielleicht kann ich mit dem irgendwie noch cool privat arrangieren und andere Bereiche vielleicht auch nicht. Also das sind dann letztendlich doch auch manchmal Entscheidungen, vor denen man dann, glaube ich, da manchmal nicht drum rumkommt. Gerade wenn derjenige auch keinerlei Einsicht zeigt, dass das, was er da erzählt, tatsächlich gefährlich ist, falsch ist, Blödsinn ist und da einfach nicht mehr also einfach wirklich nicht mehr gesprächsbereit ist, ne? Das sind ja dann, das sind ja wirklich dann so Situationen, auf die es dann irgendwann hinausläuft, dass man vor eins, also ja eigentlich vor einer Tafel steht und sagt, 1 + 1 ist 2 und der halt dann sagt, nee, das ist 3 und das halt immer wieder und nochmal und irgendwann denkst du halt auch, okay, ich bin auch bekloppt hier. Also, ne, das sind, man muss es abwägen und ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich aber, denjenigen erstmal versuchen zu verstehen. Ich glaube, da bricht es bei vielen auch schon ab.
Also nochmal an Jan, wir haben dich nicht so gut gehört. Du hast von einer Wahrnehmungskrise geredet das letzte Mal, vor allem über diese Telegram-Gruppe und so weiter. Wie schätzt du das oder wie, und wir reden jetzt über Gegensätze, also was kann sich da verbessern? Also hast du eine Vorstellung, wie wir unsere Kommunikationsarten einfach verbessern können, wie wir miteinander aufgeklärter reden können, wie wir an die Wahrheit ein bisschen näher kommen?
Ich denke, dass das, was Paul macht, ist schon sehr wichtig. Also, dass man zuhört erstmal, dass man schon den anderen auch wahrnimmt und den anderen auch eine Chance gibt, schon auch was zu sagen. Und worst case ist es dann eben 1 + 1 = 3. Oder so, ja, das ist schon das, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das, ja, manche von uns leben einfach durch den Konsum, durch das Handy, also das Internet ist so gut und auch in diesen pandemischen Zeiten haben wir so viele Vorteile durch das Netz, durch die Distanzkommunikation, aber es gibt eben auch Gefahren und manche Leute fallen quasi eben rein in diesen Brunnen aus Hass und Angstmacherei und die ja eigentliche Panikmache und Verschwörungstheoretiker kommen ja oft, ach, ist doch alles Panikmache mit Corona und so. Nein, die eigentliche Panikmache ist natürlich die konspirative Panikmache, die jetzt stattfindet auf allen Kanälen und in der Regel Telegram-Kanälen und Co. Und das ist ein Teil eines größeren Problems, dass eben jetzt symbolisch, ja, zum Beispiel mit den alternativen Fakten in der Trump-Ära so einfach angefangen hat, ja, dass man auf ein Foto zeigt, wo jetzt so und so viele Leute bei der Amtsführung waren und sagt, ja, das sind jetzt mehr Leute als woanders. Nee, stimmt ja gar nicht. Ach, das sind alternative Fakten. Also quasi das Äquivalent von 1 + 1 = 3. Und das ist ganz schwer, wenn wir so eine grundlegende Spaltung haben und eine grundlegende einfach Lagerbildung und eine grundlegende Gemeinschaftsbildung. Jeder hält den anderen für den Bösen oder jeder hält das andere Lager für das Lager der Blöden, der Bösen, der Naiven. Das ist schwierig. Also da wieder zueinander zu finden, erstmal zuhören, was wollen die anderen, wer sind die anderen, ne? Also ob das Demokraten, Republikaner sind oder eben was auch immer. Ne? Also es ist schwer. Versöhnen ist privat schwierig, versöhnen ist gesamtgesellschaftlich auch erst recht nicht einfach.
Und nochmal eine kurze Frage an Paul. Also ich habe deinen Blog wunderschön gefunden. Du publizierst sehr schöne Bilder und dabei fand ich ein Bild mit einer Frau mit einem Kreuz. Und ich habe dann gelesen, dass das öfter passiert auf diesen Querdenker-Demos, dass da Leute mit Kreuzen herumrennen. Kannst du vielleicht kurz einfach erklären, was das ist? Was ist da los?
Ja, oder da gibt's viele Religiöse dort auch auf diesen Demos, ja. Also ganz viele sehr hardcore, fundamental christlich unterwegs, AbtreibungsgegnerInnen, ein Schild ist mir immer dann doch noch so im Kopf geblieben, irgendwie wo einer dann immer schreibt, so die Christen sind weiterhin die am meisten verfolgte Religion auf der ganzen Welt. Also die da ist schon echt viel, da ist schon wirklich sehr viel skurriles Zeug auch dabei, ja. Also auch schon diese Verflechtung ja zwischen diesen hardcore-esoterischen Gruppen, also diese super ImpfgegnerInnen aus Süddeutschland und so weiter, laufen ja dann wieder auch mit denen dann zusammen da mit. Also das ist eine, man findet wirklich so alles. Da ist für jeden was dabei. Es ist ein riesengroßer Jahrmarkt.
Ja, und ich glaube, da können wir einen ganz guten Schlussstrich ziehen, weil nämlich so bunt wie diese Bewegung am Ende dann doch auch ist, so vielfältig zumindest in ihren Argumentationen und auch in ihren Motivationen wahrscheinlich und eben auch in dem, was sie dann als Symbole für sich heranziehen und wie eigentlich ihre ursprüngliche politische Orientierung mal war, so vielfältig müsste eben einfach auch die Antwort darauf sein. Und ja, Jan, du sagst, okay, man muss dagegen halten. Es ist eben wichtig, immer die Widerrede hochzuhalten. Es ist wichtig, die Gegenrede immer wieder hervorzuziehen. Und auch wenn es mühsam ist, praktisch immer wieder dagegen zu argumentieren. Paul, du gehst hin und machst genau das, beziehungsweise sprichst mit den Menschen, versuchst rauszufinden, warum sie überhaupt da sind. Ich glaube tatsächlich, ein ergänzender Punkt, wo ich in meinem Umfeld überrascht war, ist dieses, wie hilflos Menschen sind im Umgang mit so Ideologien, wenn dann Menschen im Bekanntenkreis, in der Familie plötzlich anfangen, Verschwörungsideologien zu erzählen. Wie wenig tatsächlich Wissen insofern darüber besteht, wie die Mechanismen von sowas sind. Also wie schnell man auch denkt, ja, aber vielleicht haben sie einen Punkt. Zum Beispiel sowas wie, dass eigentlich in diesen ganzen Videos, die da verbreitet werden, wenig Antworten gegeben werden und keine konkreten Aussagen getroffen werden, sondern alles so vage bleibt, alles diffus, alles eben nicht widerlegbar, aber auch nicht verifizierbar. Dass eigentlich eher Suggestivfragen gestellt werden, als dass tatsächlich mal fundierte Argumentationen gefahren werden, dass zwar einzelne Fakten, die zutreffen mögen, zitiert werden, aber letztendlich immer nur selektiv. Also all diese Dinge, und ich glaube, Aufgabe einer politischen Linken und insgesamt politisch aktiver Menschen ist einerseits immer wieder dort eben auch zu denen zu gehen, die versuchen, dagegen zu argumentieren, aber die einfach vielleicht noch nicht das argumentative Handwerkszeug haben und da eben einfach die Masse und die Breite derer, die dagegen argumentieren und da das für sich als wichtig identifizieren, die zu vergrößern. Und ich glaube, das kam gerade auch schon in den Kommentaren zu dem Podcast praktisch. Und das ist aus meiner Sicht auch noch ein weiterer wichtiger Punkt. Tatsächlich dass es auch Kritikmöglichkeiten geben muss an der aktuellen Regierungsarbeit, dass es Kritikmöglichkeiten geben muss daran, wie Politik läuft, wie politische Prioritäten gesetzt werden, dass eben super viele Menschen in dieser Krise zurückgelassen werden, welche Krisen eben gerade nebenher nicht angegangen werden und so weiter und so fort, dass es eben wichtig ist auch, dass es Möglichkeiten gibt, dass Menschen Kritik äußern und dass klar wird, so ist, diese Probleme sind gesehen und diese Ängste, die da sind, die werden gesehen, aber dass es eben nicht der einzige Resonanzraum ist, dass man auf eine Demo geht, wo dann Nazis mitmarschieren und wo dann völlig abstruse Dinge von sich gibt. Insofern vielleicht ein Aufruf am Ende jetzt an alle, die am Weihnachtsessenstisch oder in ihrem Freundeskreis damit umzugehen haben. Bleibt dran, haltet dagegen. In diesem Sinne, danke Jan, dass du dabei warst, wenn auch mit technischen Widrigkeiten. Und danke Paul, dass du hier warst. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du noch, dass man dich unterstützen kann.
Oh, danke. Reichst mir gerade die Hand, dass ich schamlos Eigenwerbung machen darf?
Absolut.
Nice. Also ja, ich ziehe nächsten Januar, also jetzt auch schon noch in wenigen Wochen, nach Reutlingen und mache dann an der Reportageschule dort eine Ausbildung zum Reporter. Die Reportageschule ist eine Journalistenschule, die sich so vorwiegend oder größtenteils so für freie, also dich dann als freier Journalist ausbildet, dass du halt dann selbstständig deine Texte recherchierst. Das heißt, ich bin da so ein, also freue mich da sehr, sehr drauf. Das Problem ist tatsächlich halt nur, dass ich, dass keine Finanzierungsmöglichkeit sich jetzt ergeben hat. Die Stiftungen haben dann alle abgesagt. Viele versuchen, sich das über Stipendien zu finanzieren, hat jetzt in meinem Fall nicht geklappt. Und als so ein bisschen auch aus Protest habe ich jetzt einfach meine eigene Stiftung gegründet. Und also letztendlich habe ich mir eine Internetseite aufgesetzt und sie MyStiftung24 genannt. Und da kann man sehr gerne spenden, wenn man das möchte. Idealerweise sogar tatsächlich regelmäßig, dass ich so ein bisschen dann planen kann. Also die, wie gesagt, ich freue mich da sehr. Ich bin da so ein bisschen so ein bisschen nervös auch tatsächlich, weil das ist schon irgendwie so ein bisschen eigenartig, wenn man so sein nächstes Jahr planen möchte und halt eigentlich noch nicht so richtig jetzt irgendwie so richtig die Peilung hat, wie man das jetzt eigentlich finanziell schafft. Also ich hoffe halt schon, dass ich da so irgendwie einfach durchkomme. Freue mich da tatsächlich aber sehr, wenn das klappt, weil diese Schule kostet Geld, diese dann noch Miete dort und so weiter kostet natürlich alles Geld. Also ich brauche da halt irgendwie so eine Form von Backup. Und das findet man alles auch auf meinem Blog unter gaebler.blog. Ich, wie gesagt, freue mich sehr, wenn ihr da wie wild draufklickt und danke vielmals für die Einladung vor allem.
Vielen Dank an alle, das war ein sehr aufregendes Gespräch.
So, und jetzt muss ich aber noch ausgleichenderweise die Werbung für Jan übernehmen. Wie gesagt, Jan hat ein Buch geschrieben, wo er all diese Dinge, wie funktionieren Verschwörungsideologien und wie halte ich dagegen, nochmal nachlesen könnt. Das ließe sich ja auch als Weihnachtsgeschenk besorgen. Das Buch heißt Wahrheit und Verschwörung. Das könnt ihr euch besorgen. Ernst gemeinterweise unterstützt Paul, wenn ihr Journalismus wollt von Leuten, die eben auch auf Demos gehen, die hingehen, wenn es weh tut und wenn vielleicht auch die öffentliche Aufmerksamkeit wieder droht, wegzugehen. Dann ist das eine gute Gelegenheit. Die dritte Option ist, ihr abonniert Jacobin und wenn ihr wahnsinnig reich seid, dann könnt ihr auch einfach alles drei machen. Ansonsten verbreitet diesen Podcast, liked ihn, teilt ihn, zeigt ihn euren Freundinnen und Familienmitgliedern. Danke Jan, danke Paul, danke Tamara, dass du mit mir dein Debüt bei 9:30 bestritten hast. Und wenn ihr zusätzlich noch Geld übrig habt, das soll nicht unerwähnt bleiben, dann könnt ihr auch uns unterstützen. Wir machen das hier ehrenamtlich, aber ihr sorgt dafür, dass zum Beispiel die Audioqualität besser wird, wenn ihr uns unterstützt. Und das geht unter 9:30.fm/spenden. Ansonsten schreibt uns, wenn ihr Themenanliegen habt oder ähnliches. Wir sind jederzeit verfügbar und Paul fordert mich aktuell noch dazu auf. Ich soll noch erwähnen, dass alle dem Meme-König Jan Skudlarek huldigen sollen. Was auch immer das heißt, damit entlasse ich euch in die Nacht, den Morgen, den Tag, wie auch immer. Findet eine Antwort darauf. In diesem Sinne, bis bald bei 9:30 FM. Ciao.